Als ich in der Vorbereitung saß in den letzten Wochen auf den heutigen Morgen, da ist mir das irgendwie nochmal so deutlich geworden, was für eine Chance haben wir. Deshalb auch dieses Zitat als Überschrift hier über diese Reihe, wer ein Ohr hat, der höre. Ohren haben wir alle, ja, 1 bis 2 so, funktionieren mal besser, mal weniger gut, aber wir können hören und wenn es mit Hilfe ist. Aber das ist eben noch nicht alles. Wer ein Ohr hat, da würden wir alle sagen, jawohl, da sind wir dabei. Und dann sagt Gott, der höre aber auch. Und hier merken wir schon, es geht wahrscheinlich nicht nur um das akustische Hören, sondern es geht noch um eine andere Ebene, nämlich um das geistliche Hören. Und deswegen ist es jedes Mal eine Chance, wenn wir hier zusammenkommen oder an anderen Stellen Gottes Wort hören. Die Frage ist, öffnen wir unsere Ohren und die Ohren unseres Herzens, unseres Inneren, dass wir wirklich hinhören, wenn Gott reden will. Das ist so eine große Chance, dass der Ewige selber durch sein Wort zu uns spricht. Und dann kommt natürlich sofort die nächste Frage, was machen wir draus? Jeder dieser kurzen Briefe, die uns am Anfang des Buches Offenbarung überliefert sind, das sind 7 ganz kurze Briefe an 7 Gemeinden, enthält diese Aussage, wer ein Ohr hat, der höre. Und das wollen wir tun in dieser Reihe oder auch jeden Sonntag, wenn wir hier zusammen sind, und ich lade euch herzlich ein dazu. Ja, wer eine Bibel hat, das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch im Neuen Testament. Und das ist natürlich ein Buch, was ganz spannend ist, dort reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal durchgelesen hast. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man hört allerdings relativ wenige Predigten darüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gut, so die ersten 3 Kapitel, wie wir das jetzt vorhaben in diesem ersten Halbjahr, da hört man schon mal hin und wieder was zu, vielleicht noch Kapitel 4 und 5, aber dann hört es auch meistens schon auf. Also es ist irgendwie ein Buch, was uns vielleicht auch so ein bisschen verschlossen erscheint, ein bisschen geheimnisvoll hier und da, aber es lohnt sich, sich einmal damit zu beschäftigen. Und wenn wir heute eine Einleitung machen in diese Reihe, dann wollen wir uns das erste Kapitel der Offenbarung anschauen. Und jetzt ist natürlich klar, dass wir das nicht ausführlich machen werden, sondern wir werden einzelne Punkte rausgreifen heute Morgen. Denn allein über das erste Kapitel könnte man etliche Predigten halten. Es steckt so viel drin. Ihr seht hier eine Karte, wir gucken uns die nachher nochmal im Detail an, dieser 7 Ortschaften, dann ab Kapitel 2. Und in Kapitel 3 werden uns diese Orte genannt und diese kurzen Briefe, die an diese Gemeinden verschickt wurden, gesandt wurden. Und deswegen heißt es eben auch Sendschreiben, ja, weil sie hingesandt wurden, diese Briefe. Das war damals noch ein bisschen anders, als wir das heute vielleicht kennen. Wir lesen jetzt einfach mal ein paar Verse aus der Offenbarung, aus dem ersten Kapitel. Und zwar fangen wir mit Vers 4 an. Also wir überspringen die ersten 3 Verse. Das ist so eine Art Einleitung, die wir hier finden. Aber da wollen wir heute Morgen nicht näher drauf eingehen. Ich lese mal ab Vers 4. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Soweit zunächst. Wir haben uns die Predigt heute Morgen zweigeteilt und ich werde ein wenig auf diese Verse eingehen und der Manni wird dann den zweiten Teil nachher übernehmen und weiterführen. Ich möchte ein paar grundlegende Gedanken euch mitgeben zu diesem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Wenn man so einen großen Brief bekäme in unserer Zeit heute, das ist ja selten geworden, dass man per Post irgendwo einen Brief bekommt, aber selbst wenn es digital wäre, also ein so umfassendes Buch, wie die Offenbarung das ist, würde man mit Sicherheit zunächst mal hinten auf den Umschlag drauf gucken, so würde ich es zumindest machen, und schauen, ja, wer hat diesen Brief denn geschickt? Von wem kommt denn jetzt so eine Sendung? Und dann würde man auch schauen, ist er wirklich an mich adressiert? Ja, ist es wirklich für mich? Und dann würde man ihn aufmachen und reinschauen und mal durchlesen und schauen, was da für eine Botschaft drin steckt. Und so wollen wir uns auch kurz Gedanken machen über den Autor dieses Buchs. Nun, zunächst wissen wir, alle Schrift kommt von Gott. Er ist der eigentliche Autor der Bibel. Und das gilt von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist Gottes Wort. Es sind seine Worte an dich, an mich, in unser Leben hineingesprochen. Und deswegen gibt es auch keinen Abschnitt in der Schrift, der nicht in unser Leben hineinsprechen will. Nun hat Gott verschiedene Menschen gebraucht, um diese Worte aufzuschreiben. Zu allen Zeiten hat er seine Knechte und seine Mägde gehabt, hat seine Diener gehabt, die er gebraucht hat und dann auch eben, um seine Worte aufzuschreiben. Das geschah damals auch ein bisschen anders, als wir das kennen, aber über die Schreibtechniken und über die ganzen Umstände wollen wir heute Morgen jetzt auch weniger reden. Es geht mehr darum, Gott ist der Urheber, er ist der Autor seines Wortes, so auch von diesem Buch der Offenbarung. Und es wird hier auch mehrfach betont. Wir werden später noch etwas dazu hören. Aber der, den er gebraucht hat, das war Johannes. Seinen Namen haben wir gelesen. Mehrfach in diesem ersten Kapitel an 3 Stellen wird sein Name genannt. Wer war Johannes? Auch das wollen wir jetzt nicht ausführlich betrachten, aber er war einer der Jünger Jesu, die mit Jesus unterwegs waren in diesen 3, 3,5 Jahren seines Dienstes, seines öffentlichen Dienstes, als er auf der Erde war. Und er war einer der Apostel, die dann nachher, als Jesus zurückging in den Himmel zu seinem Vater zurück, die das Werk des Herrn Jesus weiterführten auf dieser Erde, mit einer besonderen Autorität versehen von Gott. Also der Apostel, der Jünger. Und wenn wir über Johannes nachdenken, manche von euch sind ja dabei, wenn wir mittwochabends das Johannesevangelium uns angeschaut haben, und genauso haben wir im Lauf des letzten Jahres uns hier immer wieder mal mit dem ersten Johannesbrief beschäftigt, dann haben wir gemerkt, dieser Jünger Johannes, der hat eine ganz besonders enge Beziehung zu seinem Herrn und Meister, zu dem Herrn Jesus gehabt. Er nennt sich selber im Johannesevangelium der Jünger, den Jesus liebte. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen nicht geliebt waren von ihm. Nein, der Herr liebt alle, aber er hatte eine besonders enge Beziehung zu ihm. An manchen Stellen wird uns gesagt, dass Johannes ganz eng beim Herrn war und auch mit ihm gesprochen hat, was die anderen unter Umständen gar nicht mitbekommen haben. Und er liebte seinen Herrn. Das war so ein Mensch, wo man das so richtig merkt, das war ein Beziehungsmensch, der Johannes. Und diese Beziehung zu seinem Retter, zu seinem Messias, die hat er besonders gepflegt und besonders geschätzt. Und wenn wir jetzt hier lesen, in diesem ersten Kapitel, wir werden das nachher ja noch zu Ende lesen, da möchte ich euch nur auf Vers 17 schon mal hinweisen, weil mir das so auffiel. In Vers 17 heißt es, als ich, also Johannes, ihn, nämlich Jesus, sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Die Ursache werden wir uns gleich anschauen, ja, werden wir gleich lesen, warum das so war. Aber selbst Johannes, der Jesus so gut kannte, wie wahrscheinlich kaum ein anderer der Jünger, der war so beeindruckt von dem, was er hier erlebt hat und erfahren und gesehen hat, dass es ihn schlichtweg aus den Socken gehauen hat. Das war einfach gewaltig. Und vor lauter Ehrfurcht fällt er nieder und kann gar nicht anders. Also das zeigt uns auch so den Hauptzweck dieses Buches. Offenbarung, sagt uns ja auch der Name schon, etwas offen zu legen, etwas sichtbar zu machen, was bisher verborgen war. Und das zieht sich so durch dieses Buch hindurch. Wann wurde dieses Buch geschrieben? Also, da müssen wir so ein bisschen zurückgreifen, auch auf die Überlieferungen der Kirchengeschichte, haben aber auch ein paar Hinweise in der Offenbarung selber. Wir wissen, dass Johannes einer der Jünger war, der sehr alt geworden ist. Und andererseits wissen wir von ihm, dass er in der Zeit, als er mit dem Herrn Jesus unterwegs war, einer der jüngsten dieser Jüngergruppe war. Also, und hier ist Johannes schon ein alter Mann. Das heißt, dass es einige Jahrzehnte gewesen sein muss, nachdem Jesus zurück in den Himmel gegangen ist, dass dieses Buch niedergeschrieben wurde. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte und die frühen Schreiber, deren Werke uns überliefert sind, sind da eigentlich einmütig und einer Meinung, dass im Jahr 95 nach Christus ungefähr diese Verbannung stattfand, von der wir auch gelesen haben, dass er auf der Insel Patmos war. Er ist um seines Glaubens willen verhaftet worden und auf diese Insel geschickt worden. Das können wir uns auch hier nochmal auf der Karte anschauen. Es ist eine kleine Insel vor der heutigen Türkei liegend. Dort gab es Bergwerke, in denen die Verbannten arbeiten mussten, hart arbeiten mussten. Und als Johannes auf dieser Insel war, da bekam er diese Offenbarung vom Herrn und schrieb dieses Buch auf. Im Jahr 90 nach Christus, da war es so, dass eine große Verfolgungswelle die Christenheit traf unter dem römischen Kaiser Domitian. Das ist also bekannt aus der Geschichtsschreibung. Er wollte die Christen vernichten, weil er diesen neuen Glauben fürchtete. Und es immer mehr Anhänger wurden. Und das natürlich im krassen Gegensatz zum Kaiserkult stand, der damals gelebt wurde, und zu diesen ganzen Gottheiten, die Römer verehrten. Also im Jahr 95 nach Christus ungefähr, da war Johannes auf Patmos. Und es wird dann weiter berichtet, dass er wohl wieder freikam, einige Zeit später, und dass er dann noch ein paar Jahre in Ephesus lebte und dort auch als Mitverantwortlicher in der Gemeinde dort seinen Dienst tat und wahrscheinlich im Jahr 98 nach Christus dann verstarb. Die Offenbarung ist ein Buch mit einer besonderen Verheißung. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in Vers 3. Hier seht ihr es unten genau, in Kapitel 1, Vers 3. Das haben wir ja eben nicht gelesen, aber ich habe eben gesehen, dass einige schon fleißig angefangen hatten. Da steht: Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also, dass ein Buch so anfängt, das ist schon was Besonderes. Glückselig, das ist so ein altes Wort, das heißt aber so viel voll von Glück. Also wirklich glücklich, nicht so oberflächlich, sondern wirklich glücklich wird der, der dieses Buch liest und zuhört diesen Worten der Weissagung und sie bewahrt. Also diesen Dreiklang, ja, lesen, hören und bewahren. Und wer das tut, gerade bei diesem Buch, dem verspricht Gott großes Glück für sein Leben. Ist das nicht Motivation genug, mal in dieses Buch reinzuschauen und sich damit zu befassen? Ich denke schon. Auf der anderen Seite finden wir in diesem Buch aber auch eine Warnung. Und die wollen wir auch kurz lesen, am Ende der Offenbarung, in Kapitel 22. Da heißt es, 22, Vers 18. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Also Verheißung und Warnung. Und beides lasst uns ernst nehmen. Weil Gott nicht mit sich spaßen lässt, und vor allem wenn es um sein Wort geht, lässt Gott nicht mit sich spaßen. Und deswegen sollten wir Gottes Wort wirklich so stehen lassen, wie wir es haben. Und wir können dankbar sein, dass wir es haben. Und dass wir in aller Freiheit uns damit beschäftigen können. So wie heute Morgen. Wir brauchen keine Sorge haben, dass die Türen aufgehen und irgendeine Geheimpolizei reinkommt und welche von uns verhaftet. Wir leben in großer Freiheit. Und das haben lange nicht alle Christen auf dieser Welt. Lasst uns das einfach neu schätzen. Gott möchte reden in unser Leben hinein und er hat uns unter anderem auch dieses Buch gegeben. In der Bibel wollen wir uns damit befassen. Jetzt ein paar ganz wenige Worte noch zu den gelesenen Versen. Welche Botschaft geht an die ersten Gemeinden, die wir hier beschrieben fanden, diese 7 Ortschaften, die haben wir ja gelesen, liegen übrigens alle in der heutigen Türkei, auch das ist ja ganz interessant. Und das ist ja heute ein Gebiet, wo Christen keine große Freiheit haben, nein, wo sie sogar bedrängt werden. Aber damals war das so, dass das große Wachstumsgebiet dieses neuen Glaubens an Jesus Christus, der sich dort besonders stark verbreitete. Ja, diese Orte, hier habt ihr sie nochmal auf der Karte, ganz interessant ist, wenn man die Reihenfolge der Sendschreiben sich anschaut, das ist so wie im Uhrzeigersinn, wie so eine Rundreise, die dann gemacht wurde, um diese Briefe in die Gemeinden zu tragen. Ja, beginnt in Ephesus und dann geht's nach Norden bis Pergamon, dann geht's nach Osten nach Thyatira bis runter nach Laodicea. Also wie so eine Rundreise, ist ja auch ganz praktisch, dass man dann einmal rund geht, ein paar Tage unterwegs ist, die Gemeinden besucht und diese Briefe dort abgibt. Also sende es den 7 Gemeinden. Nun, und diese Gemeinden, die stehen stellvertretend für alle Gemeinden bis heute. Das ist interessant. Wenn du diese Botschaften an die Gemeinden liest, und wir wollen das ja dann tun in den nächsten Monaten, werden wir merken, irgendwo findet man sich wieder, garantiert, persönlich, aber auch als Gemeinde. Irgendwo finden wir uns wieder, vielleicht sogar in jedem dieser kurzen Briefe an einer Stelle oder an mehreren. Also diese Botschaft an die ersten Gemeinden, stellvertretend für alle Gemeinden bis heute. Und deswegen wollen wir diese Briefe auch wirklich intensiv uns anschauen, weil Gott will zu uns reden, in mein Leben hinein, in dein Leben hinein. Er möchte zu uns reden als Gemeinde hier in Refrath. Und ich bin sicher, dass er uns einiges zu sagen hat. Lesen, hören, bewahren, tun. Diesen Dreiklang lasst uns dabei nicht vergessen. Nun, es gibt auch eine heilsgeschichtliche Auslegung dieser Sendschreiben, dass man hingeht und sagt, ja, die Kirchengeschichte wird hier abgebildet, auch in der Reihenfolge. Nun, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Das kann man vielleicht machen, aber ich glaube nicht, dass das die erste Intention dieser Sendschreiben ist. Das Hauptziel, das der Herr und seiner Botschaft als Chance für unser Leben hat, das haben wir gelesen und das ist in Vers 4 beschrieben. Ich glaube, dass das Hauptziel ist überhaupt von Gott in unserem Leben. Er spricht hier, und so fangen viele Briefe im Neuen Testament an, von Gnade und Friede. Das möchte Gott uns geben, auch durch die Betrachtung seines Wortes. Gnade und Frieden. Gnade ist ein Geschenk von Gott, was wir nicht verdient haben. Gutes von ihm. Frieden mit Gott, aber auch Frieden untereinander. Und vielleicht ist das schon eine der ersten Botschaften, die wir mitnehmen wollen. Das ist Gottes Ziel. Gnade und Friede. Und deswegen werden diese 7 Briefe auch sehr offen sein. Es wird alles angesprochen. Es wird gelobt, es wird getadelt, es werden Verbesserungsvorschläge gemacht, es werden Gebote gegeben, die zu befolgen sind, wenn sich etwas ändern soll. Sehr offen, sehr transparent. Da wird nichts hinter vorgehaltener Hand irgendwie getan. Also das ist seine Botschaft und sein Ziel. Und wir merken, wenn da diese Formulierung kommt in Vers 4, dass es vor seinem Thron geschieht. Der Thron hat etwas mit Herrschaft zu tun. Das heißt, der da redet, ist der, der auch das Sagen hat. Er ist nicht irgendwer. Es ist Christus, es ist der Messias. Wir haben heute Morgen in der Mahlfeier daran gedacht, er ist auferstanden, er ist Sieger. Er sitzt auf dem Thron, er regiert. Und er ist der, der eben hier der Absender ist. vor seinem Thron. Also, er hat alle Macht. Und wenn wir uns diese Formulierung in Vers 5 anschauen, die Johannes hier weitergibt, er spricht hier davon, dass es der Fürst der Könige der Erde ist. Was für eine Provokation in der damaligen Zeit. Ihr müsst wissen, der Kaiser in Rom, er war der Oberste, nicht nur Herrscher, sondern er wurde als Gott verehrt. Und jetzt schreibt Johannes hier von dem Fürst der Könige der Erde, Jesus Christus. Was für ein Anspruch. Und wie provozierend muss das gewesen sein in der damaligen Zeit. Da können wir uns auch vorstellen, warum der Kaiser gegen die Christenheit vorging. Er hatte Sorge, man nähme ihm irgendwo seinen Thron, was aber ja nie die Absicht war der Christen. Im Gegenteil, Paulus macht es deutlich, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Aber er ist der Absender, ja, unser Herr. Und dann finden wir diesen Satz in Vers 5 und Vers 6, den wir sogar als Lied manchmal singen, ihm, der uns liebt. Und ich möchte diese drei Punkte, der uns liebt, der uns gemacht hat zu einem Königtum und zu Priestern seinem Gott und Vater, auf die drei Punkte möchte ich euch gerne hinweisen. Das ist unser Gott. Und das unterscheidet ihn von allen Gottheiten der gesamten Geschichte. Er liebt uns. Das ist sein Wesen, seine Art. Such mal eine Gottheit, die verehrt wird, die die Menschen liebt. Ich glaube, da müssen wir sehr lange suchen. Aber das ist das Wesen Gottes. Er liebt uns. Er macht uns zu Königen. Das heißt, wir werden mit ihm herrschen. Das ist was, was wir, das können wir uns gar nicht vorstellen, ja, was das bedeutet. Welcher Adel, welche Auszeichnung. Und er macht uns zu Priestern. Wir dürfen Gott dienen. Wir dürfen Gott dienen. Es ist ein Privileg. Auf die Punkte können wir auch nicht tiefer eingehen. Aber es mündet dann in diesem Lobpreis, den Johannes hier seinem Herrn entgegenbringt. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen, so sei es. Ich lese uns jetzt den weiteren Text und dann wird der Manni sich anschließen und uns dazu noch einige Gedanken sagen. Denken wir dran, es geht um den Absender dieses Briefes, um Christus, um Gott selber. Ich lese nochmal ab Vers 10, um den Zusammenhang des letzten oder zweiten Teiles hier herzustellen. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden.
Ja, ich will dann hier weitermachen. Johannes war. Wir haben gehört, dass der Johannes ein Beziehungsmensch war, in welcher Beziehung er zu seinem Herrn und Heiland stand. Und ich finde es unheimlich schön zu sehen, in welcher Beziehung der Johannes sich auch hier sieht zu den Geschwistern, wo er diesen Brief hinschreibt. Wenn wir zurückschauen auf Vers 9, dann schreibt Johannes, euer Bruder, dass er diese geschwisterliche Gemeinschaft in den Vordergrund stellt, die er hat mit den Geschwistern, weil er weiß, er kauft mit dem gleichen Blut, den gleichen Herrn, die gleiche Herkunft und zusammengestellt von diesem Herrn. Und der Ralf, der hat uns etwas schon darauf hingewiesen, auf dieses Königtum, wo wir mit hineingenommen sind. Aber hier zeigt im Vers 9 auch der Apostel Johannes, auch in dem Leiden für den Herrn Jesus mit hineingestellt. Das gehört dazu zur Nachfolge, mit dem Herrn Jesus zu leiden. Und der Johannes, der wusste sich mit den Geschwistern, an denen er dieses Brief sandte, in diesen Gemeinden verbunden. Ich denke, dass er eine ganz lange Zeit selber in Ephesus war. Ich weiß nicht, wie sehr die Verbindung zu den anderen Gemeinden war. Mir ist das eigentlich ein bisschen traurig bewusst geworden, wie wenig ist die Verbindung im bewussten Kennen voneinander so da, wie bei dem Johannes, das in so paar Worten so ausgedrückt wird. Wir kennen uns, aber mit wie vielen Geschwistern haben wir so diese Gemeinschaft im Herrn Jesus und die Gemeinschaft auch in Bedrängnis und Leid unter verschiedenen Umständen, wo Gott uns reinsetzt, irgendwie Anteil zu haben. Ja, der Johannes, der hatte diese Gemeinschaft und der Johannes war, und da will ich weitermachen, an des Herrn Tag. Und ich finde, wir hatten jetzt vor kurzem noch im Johannesevangelium gelesen, es war der erste Tag der Woche, wo sie zusammenkamen, der Tag, an dem der Jesus auferstanden ist, da trafen sie sich. Jetzt, der Ralf hat uns das gezeigt, schon einige Jahre oder Jahrzehnte später, der Johannes schreibt, es war der Tag des Herrn. Dieser Tag, an dem der Jesus auferstanden ist, das war wie was eine feste Sache, das war der Tag, der für den Herrn Jesus ist. Mich hat das neu nachdenklich gemacht. Ist das der heutige Tag wirklich so der Tag, der meinem Leben, meinem Herzen reserviert ist und wirklich so da ist, innezuhalten und auf meinen Herrn zu gucken? Der Johannes war an diesem Tag des Herrn, der ihm war, und dann lesen wir weiter, der Johannes war im Geist. Was kann das heißen? Geist, wenn man die Beschreibung liest, das heißt wie Hauchen oder Wehen. Das ist wie ein Wind, der eine Kraft hat, den man nicht sieht. Aber es hat auch was zu tun damit, dass man sich dieser Kraft oder diesem Wind oder diesem Wehen ausgesetzt ist. Letztendlich heißt es, er stand in Gemeinschaft mit seinem Herrn und mit seinem Gott. Also der Johannes stand in der Gemeinschaft an dem Tag Gottes, an dem Tag des Herrn, stand er in der Gemeinschaft mit seinem Herrn. Und ich denke, dass ihm das auch bewusst war, dass er in Gemeinschaft stand, auch getrennt von den Geschwistern, die sich auch getroffen hatten an diesem Tag des Herrn und Gemeinschaft hatten mit ihrem Herrn. Und diesen Tag und diese Begegnung nutzt der Herr, um zu dem Johannes zu reden. Und der Johannes hörte. Ralf hat uns schon ein bisschen gesagt, wie ist das mit dem Hören? Am meisten ist es bei mir, wenn was dem Hören entgegensteht, ist das meine eigenen Gedanken, meine eigenen Überlegungen, auch zu dem, was gesagt ist. Habe ich wirklich dieses freie Hören bis in mein Herz hinein, dass da jemand ist? Und ich finde, wenn wir weiter jetzt in die nächsten Verse gucken, dann merken wir, und ich glaube, dass das sehr entscheidend ist, wer es ist, der zu uns redet. Und dass es Grund und Ursache ist, wirklich da zu hören, das Innerste zu öffnen und die eigenen Gedanken, die vielem entgegenstehen, beiseite zu lassen. Mir fällt das manchmal schwer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Der Johannes hörte auf das, was der Herr zu sagen hatte. Und das, was er hörte, war hinter ihm. Und das, was er hörte, das war eine laute Stimme. Sie war deutlich, und wie deutlich die Stimme war, finde ich, das wird beschrieben in der nächsten Aussage, wie von einer Posaune. Eine Posaune hatte eine Funktion, und es wird einmal posaunen, und da werden wir darauf warten, wenn der Herr wiederkommt, und wir werden das hören, und wir werden dann ihm entgegengerückt in die Herrlichkeit. Und dieser deutliche Klang einer Posaune, der hatte immer was zu sagen, der hatte eine Ausrichtung gehabt, und ich denke, dass wir das merken, dass einmal diese Deutlichkeit da ist des Redens und die deutliche Richtung, in die Gottes Wort hier redet. Und an einer späteren Stelle, die wir gelesen haben hier, wird uns beschrieben, dass die Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Ich weiß nicht, ich bin einmal unter einem kleineren Wasserfall in Afrika hergetaucht. Das ist schon was, das muss man sich auch erstmal dann trauen, irgendwie unter diesen Wassermassen her. Man hört nichts mehr, da kann einer auf der anderen Seite rufen. Das hat eine Gewalt und eine Kraft und eine Stärke. Und Gottes Reden hat Möglichkeiten der Deutlichkeit und auch der Gewalt und der Macht, der Stärke. Und es ist die Frage, ob wir bereit sind, wirklich dahin zu hören, ob wir unser Herz darauf richten, was Gott uns sagen will. Der Johannes hört als erstes diesen Schreibbefehl, dass er aufschreiben soll. Und ich finde, dass wir das ganz kurz uns angucken sollten, um einfach so die Offenbarung auch für uns einordnen zu können und zu gucken können, wo stehen wir hier im Wort Gottes. Er sagt, schreibe auf, was du gesehen hast. Und was er gesehen hat, ist das Bild, was uns jetzt so ab Vers 12 beschrieben wird. Dann sagt er, schreibe auf, was ist. Das ist der Zustand in den Gemeinden, Kapitel 2 und 3. Und der Zustand bis heute in den Gemeinden Gottes. Das, was ist, was gegenwärtig ist. Und dann soll er aufschreiben, was geschehen wird. Ich glaube, dass das ganze Buch Prophetie wird, aber hier wird wirklich auf die Dinge hingewiesen, die bis heute noch ausstehen, die noch kommen werden, was geschehen wird. Das ist ab Kapitel 4 bis zum Ende der Offenbarung. Einfach nur so von der Einteilung zum Wissen, wo befinden wir uns. Und wenn wir uns dann in Kapitel 2 und 3 befinden, das ist so der Zustand, das, was ist damals wie heute. Ralf hat es uns schon drauf hingewiesen. Es ist schon was Besonderes. Der Johannes hört und dann dreht er sich um. Ich muss daran denken, an viele, viele Beispiele im Alten Testament. Wenn Gott geredet hatte, ob das in Mose ist, er sank auf sein Angesicht, ob das in Elia war, es hat sich keiner getraut, sich Gott oder dem Redenden zuzuwenden, wenn Gott begegnete. Und doch ist das Begegnen Gottes, denke ich, das Allerentscheidendste. Mir ging das nochmal so, wir hatten, weiß nicht, vor 4, 5 Jahren mit der Jugend uns auch mit dem Abraham beschäftigt. Und da steht im Hebräerbrief 7, Vers 2, als Gott der Herr der Herrlichkeit erschien. Da merkt man, dass da das der Start, dieses geistliche Leben vom Abraham losging, hat dann angefangen, alles zu verlassen und diesem Gott der Herrlichkeit nachzufolgen. Und ich denke, das finden wir so durchweg durch die Bibel, dass wenn Menschen diesem Gott begegnet sind, sei es ein Hesekiel, sei es ein Jeremia, sei es ein Mose oder der Elia, diese Begegnung mit diesem Gott der Herrlichkeit, mit diesem Gott, der redet, der verändert und setzt in den Dienst hinein. Er sieht sich um und er sieht diesen Herrn, den Herrn Jesus, wandeln. Er sieht erstmal diese 7 Leuchter. An diese 7 Leuchter, wenn wir dieses Bild irgendwie mitnehmen können, und ich glaube, wir müssen das mitnehmen, in der Einladung ist ein 7-armiger Leuchter abgebildet. Dieser 7-armiger Leuchter, der stand im Heiligtum, in der Stiftshütte, in diesem Vorraum zum Allerheiligsten hin. Und dieser 7-armiger Leuchter, der brachte dieses Licht dort hinein. Und es war Licht, denke ich, zur Ehre Gottes. Und der Jesus hier abgebildet und hier beschrieben wird, dass er inmitten dieser Leuchter war, inmitten dieser 7 Gemeinden war, nicht außenrum, mittendrinnen, dann erinnert das, und ich glaube, da werden wir auch dann hingezogen in dieses Bild dieses Heiligtums. Diese 7 Leuchter hatten dort zu brennen die Nacht vor Gott, und der hohe Priester ging morgens hinein in dieses Heiligtum, zündete den Räucheraltar an, wo duftender Wohlgeruch zu Gott aufstieg. Und dann hat der Priester angefangen, diese Lichter, diese Leuchter zu reinigen. Ich habe mir die Worte aufgeschrieben, wie sie stehen im Alten Testament. Er richtete sie zu und er richtete sie her. Die haben die Nacht durchgebrannt. Sie haben Ruß entwickelt, sie haben die Flamme abgegeben und sie mussten zugerichtet und hergerichtet werden, um neu Licht zu bringen in diesem Heiligtum für Gott. Was ich sagen will damit, diese Leuchter sind ein Licht nach innen für Gott hin und zu Gott hin. Und der Brennstoff dieser Leuchter, das war Olivenöl, was gebracht worden ist vom Volk, und es musste reines Öl sein aus zerstoßenen Oliven. Ich habe mir mal angelesen, wie der Prozess ist. Diese Oliven werden einfach mit einem Mörser nur gestoßen, in einen Korb gelegt, und das, was rausträufelt, ist frei von Fruchtfleisch und allem. Das ist das erste Öl, was rauskommt, dieses reine von diesen zerstoßenen Oliven. Und das hatte das Volk zu bringen, und das brachte die Flamme. Ich denke, wenn wir als Gemeinde zusammen sind, wenn das, was Gott wirklich Licht und Ehre entgegenbringt, dann ist es das, was zubereitet worden in dem Herzen jeder Einzelne und was mitgebracht wird, um letztendlich Gottes Geist als Licht auch leuchten zu lassen. Wisst ihr, das sind Bilder aus dem Alten Testament. Für mich reden sie auch in unsere heutige Zeit rein. Und wenn wir in diese Sendschreiben gucken, dass der, der diese Leuchter pflegt, dass das der Jesus ist. Und wir merken in diesem Bild, was uns dann gegeben wird. Und ich habe in Klammern gestellt, das Bild der 7 Sterne. Das sind Lichter nach außen hin. Als erstes diese 7 Leuchter, das Licht nach innen hin zu Gott. Die 7 Sterne nach außen hin. Ja, der Jesus ist der, der in der Mitte der Leuchter ist. Gleich einem Menschensohn. Ein Bild, was ich kaum verstehen kann, aber was ich verstehen kann, dass dich der Herr in einer Weise zeigt, wie es in Offenbarung steht, aus der Wurzel Davids heraus, aus der menschlichen Seite heraus. Wir lesen in seinem Wort, niemand hat Gott jemals gesehen. Ich glaube, die göttliche Seite des Herrn Jesus, die könnten wir nicht schauen. Er zeigt sich als Menschensohn. Und dann kommt dieses Bild, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, der Jesus zeigt sich als hoher Priester. Und da reden dann diese Bilder für. Und ich denke, wenn der Johannes, als er dieses Bild gesehen hat, als er gesehen hat, diesen Herrn Jesus, wie er so zwischen den Leuchtern war, wie er angekleidet war und wie sein Aussehen war, dass der Johannes dann wie tot zu Boden fiel. Mir ging es öfters so, dass mir das Wasser in den Augen stand, als ich mich damit beschäftigt hatte. Und ich glaube, das ist dieses Bild von diesem Herrn der Herrlichkeit, von diesem Gott, der wirklich alle Macht hat, dass das dasjenige ist, was mich dann auch hören lassen kann, das, was er zu sagen hat und was Veränderung reinbringen kann in sein Leben. Ich möchte ein paar Dinge aufzählen, die zu diesem Priestertum gehören. Wir lesen was von diesem weißen Haupt. Der Priester hatte eine weiße Kopfbedeckung aus reinem Leinen. Er hatte ein weißes Kleid, wo er noch das andere Kleid drüber hatte, was bis zu den Füßen ging, aus Leinen. Der Priester hatte einen Gürtel um die Brust, wo Goldfäden eingesteckt waren, wo er die Seinen auf dem Herzen trägt. Es wird etwas beschrieben von dieser Priestereigenschaft des Herrn Jesus, aber nicht in der Priestereigenschaft vor der Stiftshütte. Und es geht auch nicht in erster Linie, glaube ich, in dem Bild um die Vergebung und das, was er gewirkt hat, was wir im Hebräerbrief finden, sondern die priesterliche Reden und Handeln an seiner Gemeinde, die ihm gehören und diese reinigende Aufgabe und Tätigkeit an den Seinen. Und das wird uns, denke ich, hier so ein ganzes Stück beschrieben, der Jesus als hoher Priester. Wir lesen was von seinen weißen Haaren. Und wenn man so die Stellen durch die Bibel liest, wo das so aufgezählt ist, dann merken wir, dass es nicht nur auf Alter und Weisheit hinleuchtet, sondern auf Macht und auf den Ursprung von der Ewigkeit her. Wir haben es mit dem Herrn Jesus zu tun, der seinen Ursprung von der Ewigkeit her hat, der Gott selber ist, der zu uns redet. Und das erste Reden dieses hohen Priesters, und das hat es mir in der Beschäftigung sehr deutlich gemacht, ist der Blick aus den Augen, die sind wie Feuerflamme. Hingewendet zum Herrn Jesus, diesen Blick auf ihn hingerichtet, macht mir in meinem Leben deutlich, was ist nichtig und was ist wichtig. Das richtet mein Leben und durchbohrt meine Gedanken und mein Herz und meine Beschäftigung. Und ich musste so an die Korintherstelle denken aus 1. Korinther 3, wo dann steht, dass ja unser Leben durch Feuer offenbar werden wird. Und es wird dann sichtbar werden, was verbrennt und was übrig bleibt. Was ist Holz, Heu und Stroh? Und was ist Gold, Silber und edle Steine? Darf Gottes Blick hineinblicken in mein Leben? Will ich mich durch sein Reden ihm zuwenden? Darf er zeigen, was hat bestanden, was hat keinen Bestand? Und ich habe gemerkt, und den letzten Punkt, den ich hier geschrieben habe, habe ich, glaube ich, so ganz klein wenig, und das nur einseitig gewählt, in einer Funktion, die der Jesus hat. Er ist auf der einen Seite der hohe Priester, er ist der Richter, aber das ist, glaube ich, nur die Funktion. Und der Ralf hat uns diesen Vers vorgelesen, wo uns beschrieben ist, er ist der Fürst der Könige der Erde. Und der Fürst der Könige der Erde, der wird auch richten. Und wir finden das im Alten Testament schon, dass das Gericht oder dieses gerichtmäßige Handeln Gottes an seinem Haus anfängt. Er fängt an, sein Haus zuzurichten, herzurichten, wie der hohe Priester diesen goldenen Leuchter herrichtet. Und dann später, ich denke ab Kapitel 6, finden wir, wie das Gericht weitergeht in die Welt, die nicht zu dem Haus Gottes gehören. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Versammlung sagt. Wir haben was gesehen von der Kleidung, wir haben was gesehen von dem Priesteramt. Wir haben was von der Macht seiner Stimme gelesen. Und wir haben auch diese Klarheit des Trennens und Schneidens gelesen, dass seine Mund oder seine Zunge ist wie ein zweischneidiges Schwert und seine Füße wie Erz glühend in einem Ofen. Ich habe mal geguckt, wo Stellen Erz vorkommen in der Bibel, und es ist eigentlich immer dieses Metall, was herauskommt, gemeint, mit Erz überzogen worden, Dinge, die nicht heilig waren, mit Erz zeigt auch bestimmt etwas, ein Stück von dem Gericht. Aber es zeigt auch etwas, dass die Füße aus Erz zu sehen waren. Der hohe Priester ging barfuß in dieses Heiligtum. Und ich muss daran denken, wenn wir in den Evangelien lesen, dass dieser Vorhang, der in diesem Heiligtum war, wo der Räucheraltar war und dann das Allerheiligste kam, dass der Vorhang durch das Werk des Herrn Jesus zerrissen worden ist, dass der freie Zugang zu Gott da ist. Für mich war das nochmal ein Bild, wie viel wichtiger es für mich ist, wirklich dieses Wort Gottes auf mein Herz und auf mein Gewissen anzuwenden. Es ist offenbar, ob Leuchtkraft da ist oder Schmutz da ist. Dieser Leuchter, der durfte nicht schmutzig sein, der musste Dieses Feuer musste auf einem reinen Leuchter zubereitet werden, um zu strahlen in Gottes Gegenwart. Der Vorhang ist heute weg. Wir haben freien Zugang zu Gott und zu dem Vater. Ich denke, es wird uns noch einiges begegnen von diesem Reden. Mir lag es auf dem Herzen, dass uns der redet, vor dem Herzen steht, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist das Einzige in meinem Herzen, in meinem Leben, was mich bis jetzt verändert hat, dass ich erkannt habe und gemerkt habe, mit wem ich es zu tun habe, mit einem Herrn, mit einem Bild, was ich hier noch nicht erfasse. Es ist ein Bild, was bis dahin noch nicht bekannt war. Wir haben oft den Herrn Jesus als den Mann aus Jesaja 53 vor dem Herzen in Augen. Und ich habe das auch unheimlich gerne, diesen Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Aber wir haben den Herrn Jesus hier voll vor Augen, der reinigen möchte, der heiligen möchte, der passend machen möchte und dafür sorgen möchte, dass alle Ehre Gott und dem Vater zur Verfügung gestellt wird. Ja, möchte ich hier schließen.